Während wir uns über die 9 Alpin-Medaillen bei den Olympischen Spielen freuen, sind die Norweger richtig verärgert wegen einem Schweizer Trainer. Zu Recht oder nicht, über das und andere Sachen diskutieren wir uns heute im Après-Ski aus Andermatt, wo wir zu Gast sind, beim Bernhard Russi. Grüße Bernhard.
Grüße miteinander.
Du bist gestern zurückgekommen von den Olympischen Spielen, aber nicht vom Alpin-Bewerb, sondern bist du Eishockey schauen.
Ja, das spürt man mir an, oder man hört es noch in einer leicht beleidigten Stimme, sehr wahrscheinlich.
Ja, du siehst einfach völlig übernächtigend aus.
Nein.
Es ist ja lang gegangen, oder? Schweden, USA, in der Verlängerung.
Ja. Es ist lang gegangen, ist klar, fast bis Mitternacht gegangen, glaube ich. Aber ich habe natürlich, weil das ganze Stadion eher USA belastet war oder belebt worden ist von den USA, habe ich ein bisschen müssen zu den 3 Kronen drücken. Auch familienmässig ist das natürlich meine Aufgabe gewesen.
Ist vorbelastet familiär oder deine Frau Mari in Stockholm aufgewachsen, oder?
Du, das gehört ja nicht, man muss es gleich sagen. Sie ist auch mitgekommen. Aber sie hat gesagt, ich halte das Spiel nicht aus, ich kann nicht reinkommen.
Sie ist draussen geblieben?
Ja, sie hat Kraft nicht gehabt, ins Stadion reinzukommen mit mir.
Okay, und du?
Ist so nervös gewesen.
Wo ja, immer gut, sagt, du seist ein Gentleman, oder du bist reingegangen, Platz nehmen und hast deine Frau einfach unbeaufsichtigt.
Nein, sie hat gesagt, und du gehst jetzt und du tust die Leute unterstützen.
Ja, okay. Ja,
gut.
Bist du niedergeschlagen jetzt nach der Eisnachricht von der Trek-Kronos?
Nein, ich sage dir, gut, ich bin kein Eishockey-Spezialist, ab und zu sieht man etwa einen Match, aber der Power, wo dort während 60 Minuten gegangen ist, es ist einfach unbegreiflich. Ich weiss nicht, wo die Energie her haben. Das ist das eine. Und die Stürze, die Schläge, die Check, wo die einstecken, ohne eine Mine zu verziehen, das kommt ja dazu. Ich meine, ich habe das Gefühl, dass nach 5 Minuten keine Spieler mehr auf dem Eis sind, weil alle auf der Strafbank sind. Aber es ist doch, glaube ich, kein jener wegen irgendeinem harten Check rausgegangen.
Gut, aber es ist nicht härter als die geliebte Abfahrtssport, oder?
Nein, freiwillig bleibt ein Skirennfahrer in der Abfahrt nicht liegen, das ist auch klar. Ja. Also wenn er liegen bleibt, dann ist etwas Böses passiert. Ja.
1-0 Sieg von den Amis gegen die Schweden auf dem Eis und ein grosser amerikanischer Sieg auf der Skipiste im Slalom. Michaela Schifrin nach ihrem Olympiatrauma, ja, für ein Schlusszeichen, gewinnt sie mit 1,5 Sekunden Vorsprung Goldmedaille vor der Gami Rast, wo die einzige Frauenmedaille aus Schweizer Sicht holt bei diesen Olympischen Spielen. Würdest du sagen, die hat ihrem Trainer oder ihren Trainer mit dieser Medaille den Job gerettet?
Oh, das weiss ich nicht, ob es so gerade um den Job gegangen ist, aber nehmen wir an, wenn jetzt hier noch etwas passiert wäre und die Frauen ohne Medaille heimkommen wären, glaube, dann wäre schon ein mittelgrosses Gewitter über alle hergegangen. Das ist halt einfach, das ist das Gesetz von nicht nur von unserem Sport, das ist das Gesetz vom Sport allgemein, dass du dich natürlich dann musst fragen, ja, was ist denn fehlgegangen? Da geht man nicht mehr auf jeden einzelnen Athlet oder Athletin zu, sondern man fällt dann aber fragen, hat man irgendetwas falsch gemacht, oder? So gesehen ist erstens die Silbermedaille hochverdient aufgrund von der Leistungen vom ganzen Winter. Hochverdient. Muss ganz kurz den Finger aufheben. Ich habe ein bisschen Schiss gehabt.
Warum?
Weil sie schon
nach dem, der ja. Teamkombination gesagt hat, der Slalomhang ist nicht olympiawürdig, oder?
Dami hat etwas gemacht, wo man als Spitzenathlet nicht darf machen. Und vor allem, wenn es um Olympia oder um Weltmeisterschaften und solche Sachen geht, so einmalige Geschichten, ist die erste Aufgabe. Ich gehe in das Gelände, ich tue das Gelände beobachten, ich tue es lernen lieben. Ich muss das Zeug gern haben. Dann musst du halt, also, weißt, ist klar, wir sind uns ja auch einig, man kann darüber diskutieren, ist es das richtig, ist der Olympiawürdig, das klingt sowieso blöd, was heisst Olympiawürdig? Es ist noch absolut der Regeln, perfekt, nach der Regeln ist der Slalom bestimmt worden, dass er dort ist. Ja, Moment, wenn du ein bisschen Zweifel hast, dann erwarte ich, und das haben ja andere Athleten auch gemacht, dass zum Beispiel im Sommer gehst du dort hin, gehst über die Wiese rein, siehst die Wiese wunderschön grün, pflückst ein Blümchen und fährst und nimmst den Blumenstrauß heim und fährst das auf ein, weißt du, was ich meine? Mhm. Dass du dich mit dem fährst auf ein identifizieren und dass du sagst, hey, das ist meine Aufgabe, ich will da Olympiasiegerin werden. Und das hat ihr Ziel müssen sein. Da kannst du dich nicht selber schon irgendwie entschuldigen, wenn es dann im Fall nicht geht, ist er nicht olympiawürdig gewesen. Das kann man nicht. Okay. Das ist jetzt nicht passiert, zum Glück. Mit einer souveränen Leistung. Ich glaube nicht, dass es die allerbeste war von ihr, von dem ganzen Winter, obwohl sie zu einer Silbermedaille gelangt hat. Aber die 1,5 Sekunden, das ist jetzt wieder auf einem Slalom, wo halt schon nicht so stark klassiert hat, oder? Wie ein schwerer Slalom, wo steil sind und eisig und so weiter, sind die 1,5 Sekunden Vorsprung von der Schifrin schon extrem gross und zeigt halt einfach, was für eine grossartige Skirennfahrerin sie ist.
Und vor allem die Schifrin hätte sich ja wahrscheinlich, wenn sie hätte können aussuchen, auch ein bisschen ein anderes Gelände gewünscht.
Ja.
Oder?
Ja.
Ein bisschen selektiver.
Aber da muss man wieder fair sein. Nicht alle. Die Wendy Holdener zum Beispiel, die hat ganz fair gesagt, hey, das ist genau das, was ich brauche. Das ist genau meine Chance. Mhm. Wenn es ein bisschen flächer wird, ist es schneller. Alle Schwedinnen, die haben gerne, wenn es so flach führen geht und nicht so steil ist, oder? Mhm. Also, aber solche Sachen höre ich nicht gern. Ich, klar kann man kritisch sich äußern, das kann man ja dann später irgendwann machen. Oder, ein halbes Jahr vorher. Aber nicht zwei Tage vorher.
Mhm. Du hast Wendy Holdener angesprochen, die im Vorfeld gesagt hat, genau das, was ich brauche. Sie ist jetzt auf dem undankbarsten fallen Rang bei Welttitelkämpfen, bei Olympischen Spielen gelandet. Vierte. Und sie hat ja ein paar Tage vorher auf einen Riesenslalom verzichtet. Jetzt bist ja du der Ehrenvorsitzende vom Wendy Holdener Riesenslalom Fanclub. Ich habe ja den ganzen Winter immer gesagt, das macht doch keinen Sinn, oder, wenn die noch Riesenslalom fahren.
Yeah.
Du hast immer gesagt, doch, die braucht das im Hinblick auf einen Slalom und sie fährt ja so gut Riesenslalom wie noch nie in ihrem Leben. Und jetzt ist sie nicht gefahren. Ich nehme an, du hast das nicht können nachvollziehen. Du hast das falsch gefunden.
Ja, aber ich muss etwas einflechten. Weißt, der Skisport ist etwas, oder die Sportarten ganz allgemein. Theoriebücher werden immer erst im Nachhinein geschrieben und werden morgen wieder umgeschrieben, wie etwas anderes passiert. Also jetzt wissen wir, es hat nicht gelangt. Was hat jetzt der Verzicht auf den Riesenslalom ausgemacht? Ich persönlich finde es fast ein bisschen eine Bankrotterklärung auch, dass du sagst, also meine, wenn du schon den ganzen Winter in dieser Disziplin mitgefahren bist, dann stellst du halt deren Aufgabe. Also ich meine, das hat jetzt ihren Slalom-Schwung nicht gross verändert, glaube ich jetzt einmal eigentlich. Also ich habe es an dem Tag, wo sie den Entscheid getroffen hat, habe ich nicht ganz verstanden, warum sie das macht. Macht auch irgendwie gegenüber allen anderen ist es auch nicht in der Ordnung, also gegenüber allen anderen Schweizerinnen, die nicht am Start stehen.
Also du meinst, ja gut, aber Melanie Meijer ist den ganzen Winter nie einen Riesenslalom gefahren. Ich glaube, das hat jetzt nicht wahnsinnig viel Sinn gemacht, wenn die anstelle von der Wendy Holdener wäre gefahren. Oder meinst du schon?
Nein, aber du bringst mich natürlich auf eine Grundsatz. Eine Grundsatzdiskussion. Soll eine Slalom-Spezialistin wirklich den Riesenslalom auslassen und sich nur auf die Stange konzentrieren? Du wirst ja wahnsinnig. Es gibt genug Beispiele, die uns zeigen, dass es eben beide Disziplinen mag leiden. Bei den Schwedinnen ist es so. Die Schifrin, obwohl sie ein bisschen Mühe gehabt hat in dem Riesenslalom, die hat jetzt nicht aufgehört, es geht weiter und der Schwung wird, es gibt ab und zu, im Riesenslalom gibt's Slalomschwünge, wo du musst können beherrschen und umgekehrt auf der anderen Seite im Slalom längere Schwünge auch und schnellere.
Aber wenn du dich nicht bereit fühlst, und das ist ja offenbar bei der Wendy der Fall gewesen, dann ist es doch gescheiter, du machst zwei Tage, bevor das dein ganz, ganz grosse Ziel auf dem Programm steht, das Slalom, dass du mal ein paar Trainingsläufe machst, ist doch besser, wenn du irgendwas, wo du durch ein Rennen fährst, wo du keine Chance hast auf eine Medaille. Gibst du mir nicht recht?
He? Nein, weil das Resultat stimmt ja nicht. Also ich mache es mir relativ einfach, oder?
Mhm.
Wobei, wir dürfen das auch nicht sagen, dass es das weiss Gott, wie schlimm ist. Klar, ist schade.
Also, man hat ja aufgrund von ihren Weltcup-Ergebnissen, ja, ja, die Wendy in diesem Winter hat abgeliefert, hat man ja jetzt nicht können davon ausgehen, dass die Olympiasiegerin wird.
Ich hätte mir das können vorstellen.
Ah, schon.
Ja. Auch wieder, noch einmal auf den Hang zurückgekommen. Da sind doch ein paar Stellen drin, wo ein paar Sektoren drin, wo relativ zügig automatisch haben müssen gesteckt werden. Sonst kommst du nicht führen. Also, das liegt ihr. Also, ich glaube, das hat sie auch in der Vergangenheit bewiesen. Ich frage mich, und das ist natürlich schwierig nachher zu sagen, wie viel Energie hat sie in diesen Schwung aufgewendet? Wie viel Druck ist auf den Ski gekommen? Das siehst du selber nicht. Das spürst du nur. Wenn es dann halt auf dem Flachen nicht vorwärts geht, ist zu viel Energie, ist zu viel Wille, ist zu viel Krampf, ist zu viel Verantwortung, ist zu viel Druck drin gewesen und dann geht es nicht mehr vorwärts. Zu wenig Spiel. Und das bringst du nicht zusätzlich, kannst du zusätzlich nicht verbessern, indem dass du dich nur mehr auf den Moment konzentrierst und nur mehr zu anderen auf die Seite lässt. Aber, wie gesagt, das soll jetzt keine Kritik sein an einem Entscheid. Der Entscheid ist getroffen worden, mit einem guten Glauben, dass das richtig ist. Wir reden jetzt ja nur darüber, weil es nicht gelangt hat. Wenn die halbe Sekunde schneller fährt, haben wir eine Medaille. Mhm. Und dann ist das alles zusammen richtig gewesen, oder?
Mhm. Aber eben, jetzt haben wir nur die eine Medaille auf Frauenseite. Ich finde, es ist zu wenig für die Ski-Nation Nummer 1. Auch wenn das absolute Aushangeschild von dieser Frauenmannschaft, Lara Gut-Berami, sich in diesem Winter zeitig verabschiedet hat, aufgrund von einer Kreuzbandverletzung. Auch wenn Corinne Sutter nach diesem Muskelfaserriss nie so richtig Betriebstemperatur erreicht hat, muss ich sagen, ist mir zu wenig. Dir nicht.
Ich gehe mit dir einig. Du kannst nicht die Erklärung bei denen suchen, die nicht da sind. Oder, das ist falsch. Und ich bin ganz sicher, dass die Verantwortlichen von dieser Mannschaft, Coach, Trainer und so weiter, dass die sehr, sehr diszipliniert über Bücher müssen und sich selber fragen, wo haben wir was fehl gemacht? Vielleicht ist man zu locker umgegangen mit dieser ganzen Geschichte.
Also mit welcher Geschichte ist man zu locker umgegangen?
Ja, mit dieser Geschichte, dass halt einfach jetzt fehlt uns die Lara gut. Es ist doch ganz klar, dass jetzt die sonst noch da sind, dass die unter zu hohem Druck stehen. Man kann ja die andere Theorie auch bringen. Sagen, endlich ist die andere weg. Also habe ich einen Platz da.
Genau.
Ich habe erstens einen Platz, bin ich weiter vorne. Zweitens, da stehe ich jetzt endlich auch so ein bisschen im Rampenlicht. Und das ist ja schlussendlich das, warum auch junge Sportlerinnen auf die Bühne wollen, weil sie wollen ja in dem Rampenlicht stehen und wollen Applaus holen. Also ist das ja auch immer wieder eine Chance. Ich habe zu oft gehört, während dem ganzen Winter, Lara ist verletzt, Corinne ist verletzt, geht nicht gut und so weiter. Also, wir müssen denen noch Zeit lassen. Ja, Herrgott Sterne. Irgendwann musst du auch eine andere Antwort parat haben.
Ja, und du hast
vielleicht eine technische oder vielleicht sonst irgendeine.
Mhm. Und das letzte Weltcuprennen vor Olympia in Grand-Montana hat die Mallory Blanc, der Super-G, in überzeugender Manier gewonnen. Es fühlt sich doch, jetzt ist die richtig heiss, oder? Für das Cortina. Und dann kommt einfach nichts. Klar, es war jetzt nicht eine Strecke gewesen, wo sie ihre ganz grossen technischen Qualitäten hätte können ausspielen. Aber so ein bisschen mehr hätte ich gleich erwartet.
Ja, auch wieder im Nachhinein ist es relativ einfach zu sagen. Dann hast du das Nummer 1 gehabt, gell? So wenn ich das noch im Bild habe, habe ich das Gefühl, okay, ja gut, da ist es nur um Schwierigkeitsbewältigung gegangen. Und eigentlich wenige Momente, wo wirklich jetzt die Bereitschaft da war, ich will nach vorne, ich will etwas probieren, ich will etwas riskieren, ich will eine engere Linie probieren zu fahren, weil ich schon zu Nummer 1 habe und noch keine Rille da sind. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Ich glaube schon, dass Mallory Blanc, die ist reif für Grösseres. Das hat sie letztes Jahr gezeigt, hat sie das Jahr leider nur einmal gezeigt bis jetzt. Geben wir ihr doch noch eine Chance.
Ja, ja.
Alle anderen auch. Und der Winter geht noch ein paar Wochen. Nicht mehr so lang, aber der geht noch ein paar Rennen. Und dann kann man das alles zusammen vielleicht ein bisschen verbessern. Ich hoffe es.
Sie hat einfach ein grosses Defizit auf diesen Gleiterpassagen. Und das Problem ist halt, im Frauenspeed, Weltcup oder eben so bei den Olympischen Spielen sind die meisten Speedstrecken ziemlich flach.
Ja, und für mich absolut unerklärlich. Mhm. Weil wenn ich sie anschaue, von ihrer Figur, von ihrer Grösse, von ihrem Hebel, den sie hat, wäre ja das eigentlich die ideale Position oder die ideale Konstitution, die ideale Voraussetzung für eine gute Gleiterin. Mhm. Übrigens, also ich sage das nicht von mir, sondern von ganz anderen, also Hermann Mayer und so solche Typen, die haben auch nicht können gleiten. Mhm. Eine Zeit lang, die haben auf dem Flachen das Fiedeln verloren. Und dann sind die halt einfach im Frühling ganz stark Kurven trainieren. Sind die einfach geradeaus fahren, bis am Teufel so ab.
Also, Marco Odermatt hat ja das blitzschnell im Griff gehabt, oder?
Ja, aber das kommt nicht von mir selber.
Ja, nein.
Das musst du brauchst das wissen, Kilometer, das ist mein Problem. Dem, und währenddem die anderen um die Tor umfahren, fahrst du halt die Pfeife gerade oben runter, tagelang. Mhm. Gehst du Ski testen, das ist eine gute Aufgabe, machst du noch etwas wichtig. Sehr wahrscheinlich machen die das auch, aber vielleicht ein bisschen zu wenig konsequent. Mhm. Ich glaube, dass sie noch eine gute Gleiterin wird, denk denn dran.
Ich wette nicht dagegen. Also, ich traue ihr alles zu, oder? Aber im Moment hat sie einfach faktisch das Problem. Ja. Und ich finde, es wird auch bei unserem Schweizer Farbfernsehen, es wird bei den Frauen viel zu viel schön geredet. Also, wenn ich gestern die Analyse von dem Slalom, wo Tina Weirater angesprochen auf Melanie Meyer, die siebte wird, von einer glorreichen Leistung redet. Ich meine, das ist eine gute Leistung von einer Melanie Meyer, wenn man die letzten Jahre betrachtet. Aber man kann doch nicht sagen, dass eine, die so ein grosses Talent ist, wenn sie siebt wird, dass das eine glorreiche Leistung ist.
Ja, also du musst noch anfügen, dass gegenüber dem, was wir bis heute gesehen haben, ist das so. Ja. Oder? Das ist sehr wahrscheinlich die Erklärung. Das gehört ins Kapitel rein. Zufriedenheit, ab wann ist man zufrieden, ab wann tut man sich selber auf die Schulter klopfen. Da, glaube ich, darf man ruhig ein bisschen die Schrauben anziehen.
Mhm. Wo wir die Schrauben nicht müssen anziehen im Moment, ist bei unseren Herren, wo die besten Olympischen Spiele in der Alpinschicht abliefern, also den Olympiarekord von den Österreichern egalisieren, den Medaillenrekord. 8 Medaillen, 4 Goldmedaillen von 5. Und trotzdem hast du Herzschmerzen. Hast du geschrieben? Wegen Marco Odermatt?
Ja, aber das begreift doch. Ich glaube, wobei, weißt du, die Zeit heilt Wunden, oder? Das sagt man ja auch. Und es lädt ja schon ein bisschen an. Ja. Aber halt einfach, wenn ich, man muss ja hier auch wieder realistisch sein und zurückspulen. Was haben wir denn vor diesen Olympischen Spielen? Ich habe ab und zu jemandem wollen weiss machen, dass der Marco Odermatt mit 4 Goldmedaillen heimkommt. Mhm. Ist ja alles theoretisch möglich.
Ja, ist möglich.
Also, sehr möglich sogar.
Ja.
Und dann siehst du den Marco Odermatt oft mal, ich 1:1. Also, hat es natürlich, das für mich das brutalste Moment ist in der Abfahrt gewesen. Obwohl er ja Vierter geworden ist. Aber auf der linken Seite, auf dem Thron da oben, der Franjo nachher, übrigens, wirklich wahnsinnig sagenhafte Fahrt, muss man wissen, so zu sagen. Und auf der anderen Seite, auf einer Bierkiste, ich weiss nicht, ob es eine Bierkiste war, aber irgendwie so eine Holzkiste, ist der Marco gekommen und hat nicht gewusst, soll er jetzt heimgehen oder muss er sich gleich überwinden, aufzustehen, nur zu den Schuhen, was er ja dann auch gemacht hat.
Ja.
Aber das sind so Momente, wo man realisiert, wie tiefgreifend die Sachen einfach auch sind. Und so gesehen, es tut mir immer noch weh, dass es der Marco nicht hätte können, einen Medaillensatz holen. Weil er am Schluss halt die Goldmedaille in dem Riesenslalom hätte können holen.
Aber gerade, wie du es jetzt beschrieben hast, wunderbar szenisch, die Enttäuschung von ihm, als er auf dieser Bierkiste war, und die Antwort, die er gibt nachher nach dieser Enttäuschung, oder? Wo er in der Teamkombination, in der Abfahrt, schneller ist als der Franjo von Alme. Mhm. Im Super-G behauptet er immer noch, wenn er dort die Nummer hat vom Cochrane Siegel, dann gewinnt er den Super-G relativ hoch. Er hat im Super-G keine gute Nummer gehabt, holt dort etwas sehr, sehr Gutes raus und gewinnt nachher noch Silber im Riesenslalom. Obwohl, dass er im Gegensatz zum Pinheiro Braten, der Olympiasieger wird, seit Adelboden nicht 18 Riesenslalom-Tage hatte, sondern irgendwie genau 6 Läufe gemacht hat. In Anbetracht von dessen sind doch das super olympische Spiel für Marco.
Ja. Da müssen wir uns einfach richtig verstehen. Ich weiss ja, was eine Silbermedaille bedeutet und wie viel man muss schaffen, dass man überhaupt in die Medaillenkränze kommt. Und die Leistungen sind dann so nah beieinander. Das wissen ja alle. Das denken ja immer alle. Trotzdem sind dann halt einfach die kleinen Unterschiede sind da. Ich sage ja nicht, dass es schlechte Spiele gewesen sind. Es sind nicht, wie soll ich sagen? Also, ich habe ihm ja gesagt nach der Abfahrt, Marco, du hast nichts verloren. Mhm. Und er hat in keiner Disziplin irgendetwas verloren. Er hat einfach nicht so wahnsinnig viel gewonnen, wie er hätte gewinnen können. Das ist eigentlich die einzige und die einfachste Erklärung. Nur ganz kurz zu Startnummern, Wetter und so weiter. Es ist ja etwas, wo wir eigentlich gar nicht mehr darüber reden müssen. Wir wissen, dass es so ist. Das ist der Sport. Im Sport gehören die Sachen dazu. Du tust es nicht selber auslesen. Es gibt eine Startzeit, zu der musst du gehen. Ja. Du musst mit diesen Verhältnissen schlacken und so weiter. Aufgrund von dem darf man die Rennen nicht allzu stark analysieren. Man kann sagen, mit einer Nummer 1, ja, klar, hätte das anders ausgesehen. Das weisst du nicht. Das weiss ich auch nicht. Er fährt durch die Nummer 1 vielleicht ganz eine andere Linie, die vielleicht gar nicht aufgeht. Das ist ja auch möglich.
Ich rede nicht von der Nummer 1, die er hätte sollen haben, sondern von der Nummer 3 vom Cochrane. Oder? Nein, ich finde gleich, man soll das gleich hervorheben, weil du hast dort ab Startnummer 8, 9 und nachher verlieren alle extrem viel Zeit. Und er kommt mit dem 10. kommt er wirklich nochmal sehr, sehr, sehr nachher. Und dann finde ich, dass man das schon nochmal darf. Ja. Oder?
Ja, ist klar. 11 und 12 sind auch noch gekommen nachher. Hätte ja nur näher kommen können. Also ich bin einverstanden mit dir, dass das Licht in diesen Rennen eine recht grosse Rolle gespielt hat. Übrigens schon in der Abfahrt auch. Mhm. Also das ist klar. Aber aufgrund von dem würde ich es nicht, das Resultat anders einschätzen. Man kann es erwähnen, ist klar, aber als Erklärung oder als Analyse. Man muss andere Sachen beiziehen.
Also jetzt reden wir über einen Mann von dieser zweiten Olympiawoche. Loic Meyer, oder?
Ja.
Wir haben vorhin über Gami Rast geredet, wo du gesagt hast, sie hat einen Fehler gemacht, dass sie schon daher gekommen ist. Und gejammert hat über das Gelände. Das hätte ja der Loic Meyer auch machen in Bormio. Mhm. Das haben alle gesagt, es ist viel zu wenig drin. Mhm. Gerade auf dem Slalomhang, wo er den Unterschied ausmachen kann, viel zu wenig selektiv. Was passiert? Er wird dritt im Riesenslalom und nachher wird er der erste Slalom-Olympiasieger, Schweizer Slalom-Olympiasieger, seit dem Reinhard 48.
Bis es so weit war, hat er noch Quittung auch noch bekommen vom Hang. Mhm. In der Kombi, oder?
Ja, eben.
Misse. Hat eine Quittung bekommen.
Genau.
Alle die gesagt haben, das ist nicht unbedingt das für den Loic, genau, haben den Loic können sagen, eigentlich haben die schon recht Kopfertori, aber ich muss auch gleich irgendwie probieren, eine Lösung zu finden.
Gut, dass du nüchtern bist, oder? Ganz ein wesentlicher Aspekt, oder? Der Kombislalom, wo er 1,15 Sekunden, glaube ich, auf einen Tanginet verliert.
Eine von den schlechtesten Leistungen, oder? Überhaupt in diesem Kombislalom.
Ja, absolut. Oder? Und dann die Reaktion ist schon eine grosse Geschichte.
Also,
auch im mentalen Bereich.
Was für ein grossartiger Skifahrer er ist. Und ich sage ein Skifahrer, oder? Ich sage immer noch, ich unterscheide nur ganz kurze Klammern aufmachen. Der technisch beste Skirennfahrer für mich ist der Loic Meyer. Nicht erst seit vorgestern oder seit einer Woche, sondern immer so gewesen. Der schnellste Skirennfahrer, der am schnellsten kann fahren, der am schnellsten Schwierigkeiten kann meistern, ist und bleibt der Marco Odermatt. Der verrückteste, der irgendwie noch, sagen wir mal einmal, bedingungslos kann angreifen und auch Risiken eingehen, ist immer nur der Franco von Alme.
Franjo.
Entschuldigung.
Freunde sagen ihm Franco. Oder Turnerfreunde sagen ihm Franco. Sonst sagt man ihm Franjo.
Nein, wir wissen, was ich meine. Er, obwohl Ich habe jetzt gerade gesagt, der Verrückteste und einer, der Risiken eingehen kann, die hat er nicht gebraucht. In Bormio. Auf dieser Stelvio, an dem Olympiarennen, hat er die nicht gebraucht. Da hat er einfach wirklich die ganz grosse Reife gezeigt.
Bleiben wir jetzt noch schnell beim Loic, oder? Über Franjo reden wir nachher nochmal. Bleiben wir nochmal beim Loic. Ich glaube, du wolltest sagen, Pim hat man ja immer im mentalen Bereich Vorbehalte angemolden, oder? Und die hat er jetzt hier definitiv ausgeräumt. Lebendetechnisch ist er ja schon immer der Beste.
Ich habe gesagt, er hat das alles zusammen hat er wahrgenommen, dass der Hang jetzt nicht unbedingt auf ihn abgestimmt ist, dass da etwas und auch das Schneeverhältnis könnten auch noch ein bisschen eisiger sein, sagen wir jetzt mal einst so. Der Kombislalom hat er einfach nur einmal hinterher gespielt. Also umso mehr hat er müssen. Ich habe mit ihm ja nicht geredet, aber er hat über die Bücher müssen.
Und hat die richtigen Schluss daraus
gezogen. Und ich glaube, der wichtigste Schluss aus dem ist, dass er gewusst hat, dass er einfach sich selber muss bleiben und nicht wollen gegen irgendeinen Bratenfahrer, gegenüber einen McGrath oder weiss Gott was, sondern einfach sich selber, nur sich selber da oben runterfahren, sein Bestes auszupacken. Und, ganz ein wichtiger Punkt, etwas, was ich ja hasse, wenn ich das Wort All-In höre, dann stimmt mir die Haarsbär.
Warum?
Was heisst denn All-In? Mhm. All-In heisst, ich gehe Skifahren oder ich gehe Rennen fahren und stelle das Hirn ab. Das ist All-In. Es gibt's nicht. Es gibt's nicht. All-In gibt's nicht. Es gibt in jeder Fahrt irgendeinen Ort, wo du entweder vor einem Sprung ein bisschen früher aufstehst, wo du nur länger könntest in der Hocke bleiben, also ist er nicht All-In gegangen. Er hat eine Linie, wo man ein bisschen aufpassen muss, vielleicht ab und zu sogar einen ganz leichten Drift rein tun. Und das hat er gewusst, dass er muss vernünftig hätte. Ich glaube, er ist einer von denen, der Slalom am besten auswendig hat können. Alle wissen, es geht rechts, links, blau, rot und so weiter. Aber er hat jeden Übergang und vor allem die ganz wichtigen drei Übergänge, die gewesen sind, die hat er wirklich drin gehabt. Das kannst ja du im ersten Lauf kannst das bringen. Dass nachher im zweiten Lauf nicht gierig wirst und sagst, ich muss die Türen zuschlagen, oder? Und einfach nur einmal überdrehst und nur einmal genau das Gleiche runterbringst, das ist eine Riesenleistung. Das war sensationell gewesen.
Er ist ja bei Halbzeit, ist er gut 15 hinter Madeleine McGrath gewesen, wo nachher relativ zügig ausgeschieden ist in dem zweiten Lauf. Und du hast es vorhin gesagt, für dich das grösste Drama, oder, bei diesen Olympischen Spielen, der Slalom, auch aufgrund von dem Abgang, oder, von Madeleine McGrath.
Also, bei diesen Olympischen Spielen ist eines der grössten Drama, die ich je gesehen habe. Es ist, ich meine, wenn man eine Geschichte müsste schreiben, wie der alpine Rennsport kann funktionieren, musst du genau das annehmen, oder? Da haben wir jetzt eine Reaktion, eine Doppelreaktion. Auf der einen Seite der Jubel unten im Ziel, dass es geklappt hat, dass Olympiasieger geworden sind, dass wir die Goldmedaille haben in der Schweiz. Und auf der anderen Seite der niedergeschmerzte Norweger, der so ehrlich zu sich selber war und hat gesagt, ich will mit dieser Welt nichts mehr zu tun haben. Da hat man richtig gemerkt, was in diesen Burschen los ist, was in diesen Köpfen passiert. In dem Moment, wo sagen wir, der Einfädler kommt, in dem Moment, wo das aus ist, wo der ganze Traum wie oben runtergeht in einen Riesenblock.
Bei ihm ist ja noch kurz vor dem Start der Olympischen Spiele der Grossvater, der ihn sehr, sehr prägt, hat gestorben, oder?
Ich glaube, das ist natürlich noch zusätzlich.
Ja. Und jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, wo ich in meiner Anmoderation gesagt habe, wo der McGrath rausgeht, ist das Erste, was er sieht, der jubelnde Schweizer Slalom-Co-Trainer Thierry Menne. Er selber, der McGrath, hat gesagt, wir können sich vorstellen, was er von dem hält. Die norwegischen Medien, die ja nicht gerade bekannt sind als Sonntagsschulzeitschriften, die haben richtig auf Thierry Menne eingehauen. Ich muss dir ehrlich sagen, ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Ich finde die Reaktion von Thierry Menne nur ehrlich. Es sind Emotionen drin. Der Thierry Menne hat nur ein Ziel gehabt, Olympiasieger zu werden mit dem Loic Meijer. In dem Moment, wo der McGrath rausgeht, hat er das Ziel erreicht. Und dann ist es doch absolut menschlich, dass die Freude zeigst. Sehst du anders?
Nein, überhaupt nicht. Ich verstehe das hundertprozentig, die Reaktion. Und ich glaube sogar, wenn Jesse McGrath nicht das Stück vorgerührt hätte, Jimbei-Schoner abgezogen, in eine Ecke geschmissen, Gee weg, der Gartenhack hinten als Absperrung abgeräumt hat und hinter in den Wald gesäckelt ist. Wenn er das nicht gemacht hätte und da vorne stehen geblieben wäre, wäre der Thierry als Zweites ganz sicher zu ihm gegangen und hätte die Hand auf die Schulter gelegt und gesagt, tut mir auch leid, dass dir passiert ist. Aber das ist wieder das Drama, das möglich ist durch den Regisseur, wie er hin und her schneiden tut, oder? Also, du hast auf der einen Seite gesehen, der McGrath, der da über die Nichtpiste hinterher zappelt, ausrutscht, nein, ist auf das Maul geht und aufsteht und hinterher geht und sich ein Schnee leidet. Und auf der anderen Seite unten im Ziel jubelt und der Thierry Männer jubelt oben auch. Sterne 5, man darf nicht so, das muss man verstehen. Das ist menschlich, das ist auch ehrlich. Mhm. Und wenn etwas ehrlich ist, dann muss man es akzeptieren.
Mhm. Und das meiste Stück vom Regisseur. Also das alles einzufahren, Michi Kögler vom ORF, neben Benny Giger vom SRF, der beste Skiregisseur, also ganz, ganz grosser also, Sportkino, oder?
Wer ist der Beste?
Für mich sind die zwei gesehen.
1A und
1B. Kögler.
1A und 1B. Alle
1A. Okay. Ja, Kögler, Benny Giger, Benny Giger, Toggenburger. Ja, ich kann ja nicht sagen, der Toggenburger sei nur 1B.
Nein, aber 1A.
Nein, ich stelle es ja gleich.
Weil der Kögler ist eben nach dem Benny Giger
gekommen. Aha, gut, das könnte, okay.
Genau, das muss man schon berücksichtigen. Er hat viel gelernt von Benny.
Ja. Kögler hat Michi Kögler hat der Benny Giger kopiert, willst du damit sagen?
Nicht kopiert, aber er hat viel gelernt bei ihm, ja.
Auf jeden Fall ganz, ganz, ganz grosses Spiel.
Ja. Ja.
Es hat ja dann nach dem... Das muss ich...
Etwas vergessen.
Ja, etwas ganz Wichtiges. ich hatte das Gefühl, so wie der McGrath losgefahren ist, auch wenn er durchgekommen wäre, hat die Leute nicht geschlagen.
Ja, ich glaube, da bekommst du Applaus aus der ganzen Schweiz, das ist klar.
Nein,
ich habe auch das Gefühl.
Wenn also, du jetzt Norweger wärst, würdest du mir recht geben?
Nein, ich würde mir so auf die Zunge beißen und sagen, ich sage gescheiter nichts. Aber das reicht nicht. Das länger nicht. Mhm. Klar, wir kennen das Resultat und alles zusammen. Aber so wie er dort losgefahren ist, sieben, acht Tore gewesen, ist nicht eine Menge guter Schwung dabei gewesen.
Aber.
Und dort oben runter musst du doch ein paar gute Schwünge einbauen, damit du nicht mit zu viel Rückstand auf das Flache gehst.
Mhm. Der Lino Strasser, der deutsche Slalomkönig, Nachfolger von Felix Neureuther, der schon in Kitzbühel gewonnen hat, in Schladming gewonnen hat, hat nach seiner enttäuschenden Darbietung in dem Olympiasalon, hat er gesagt, Olympia ist für einen Arsch, nullstimmig, nicht vergleichbar mit Kitzbühel und Schladming, werden masslos überbewertet. Ich glaube, das hätte er nicht gesagt, wenn er eine Medaille gewonnen hat, oder? Das ist auch ein Ergebnis vom Frust.
Ja, ich glaube, da ist ein Haufen Frust dahinter, den wir ja alle zusammen auch ein bisschen verstehen müssen. Wir verstehen nichtsdestotrotz. Erwarte ich natürlich von einem so einem Top-Athlet. Ist ein intelligenter Bursch. Ein guter Mann, oder?
Mhm.
Der hat viel gebracht am Skirennsport, dass er nicht so mit der Brechstange über so eine Organisation hingeht.
Mhm.
Klar sind gewisse Details nicht wie im Weltcup. Klar hätte er wollen, hat lieber, wäre er näher gewesen bei seiner Familie. Aber, wohin kommen wir denn, wenn jeder, der seine Familie mitnimmt, die Familie auch noch in den Zielraum reinkommt, wenn er drunter ist und so weiter. Mhm. Gewisse Richtlinien gibt's natürlich.
Das kannst du auf den Fußball bezogen, oder? In der Bundesliga kannst du vielleicht deine Familie mit dem Spielfeldrand nehmen, aber bei der Fußball-WM kannst du es auch nicht, oder?
Kannst du es auch nicht, und ich würde es mal eigentlich sagen, wenn er den Slalom gewinnt und zum Schiedsrichter geht und so, du kann ich meine Frau und Kindinnen hat, der gesagt, ja, selbstverständlich nehmen sie, das sind schon ein bisschen andere Ausgangslagen, oder? Mhm. Und, Ich habe ihn nicht verstanden. Es tut mir leid, dass ihm das jetzt so rausgetrollt ist. Man tut ihn jetzt schon ein bisschen verurteilen. Ich glaube, er würde gut dran tun, dreimal leer schlucken, noch eine Sture schnaufen und dann zu der Feder greifen und ein kleines Briefchen schreiben.
Mhm.
Den Organisatoren.
Mhm.
Weißt, das kannst du nicht einfach alles so kaputt machen. Das geht nicht.
Mhm.
Und dass es nicht die genau gleiche Stimmung ist wie in Schladming und in Kitzbühel, das müssen wir akzeptieren. Meine,
das ja gut, aber in Levi ist Stimmung auch nicht besser. Und in Kranzkagora auch nicht.
Ja,
oder?
Und in Quitschwell beim Finale wär's dann, nein, ist es dann sehr wahrscheinlich auch nicht so gross.
Genau. Was ist denn für dich die grosse Enttäuschung von diesen Olympischen Spielen?
Mm. Das ist noch schwierig. Von wo aus gesehen? Also für mich selber, dass ich enttäuscht bin für dem, was ich gesehen habe? Oder sagen wir jetzt eigentlich, nein, ich probiere es anders zu machen. Sagen wir, die grosse Enttäuschungsthema ist ja selbstverständlich die Lindsay Vonn gewesen. Weil da kann man darüber denken, was man will. Die hat es für mich ein grandioses Comeback geschaffen bis dahin. Auch mit Leistungen, mit reifen Leistungen. Und ich habe immer wieder gesagt, ich habe vor allem Angst gehabt, wo die Lindsay Vonn gesagt hat, dass sie zurückkommt, dass sie es übertreibt, dass sie mit den Brechstangen etwas erzwingen will, wie sie vor 5 oder 6 Jahren bei ihren letzten Rennen ab und zu gemacht hat. Von dem habe ich Schiss gehabt. Das ist nicht passiert, bis zu dem Olympiarennen. Und ohne probieren jetzt irgendeinen Ort, mal, ich muss einen gewissen Vorwurf muss ich machen, das ist, also ich tue das Coaching in Frage stellen.
Axel in Zwindal in dem Fall.
Nein, es gibt ja noch mehr, die am Start stehen. Es gibt ja noch einen offiziellen Coach von der amerikanischen Mannschaft.
Ja.
Dann gibt es noch Masseur, es gibt einen Haufen.
Aber bei der Lindsay gibt der Axel und Zwindal Ton an. Er wird der gewesen sein, wo die entsprechenden Dings hat aufgefunkt.
Er hätte das, was ich jetzt probiere zu bringen, er hätte das können machen. Ich das vergleichen. Du hast das beste Renner unter dem Viertel. Bist der Jockey. Alle Rösser stehen auf einer Linie. Du hast das stärkste, schnellste Ross. Was machst du als Jockey? Lass du das Ross laufen?
Nein, ja nicht.
Nein, du nimmst Zügel und hebst das Ross zurück und sagst, wir tun dann laufen, wenn der Zeitpunkt da ist. Und einfach, es ist ein alter Spruch. Olympiasiegerin wirst du nicht im vierten Tor. Also nicht mal das vierte war, ist egal. Du wirst Olympiasiegerin nicht in einer Schlüsselstelle, wo man seit Jahren kennt. Also man schaut alle Weltcuprennen an. Das ist immer eine Stelle gewesen, die grausame Probleme gebracht hat. Stürze passiert, Linienfehler, Zeitverlust und so weiter. Das ist ganz eine heikle Stelle gewesen. Jetzt, wenn du das weisst, musst du dort eine gewisse Reserve rein tun. Dass der Moment von Reserve rein tun bei der Lindsay einfach nicht mehr da war, weil sie hat, nehme ich jetzt einfach an, einen Plan gehabt, wo sie Reserve rein tut, bis zu dem Moment, und dann lasse ich es laufen, dann lasse ich alles laufen. Jetzt hat es einen gebraucht, dann sagt er, Lindsay, komm, Moment, stopp. Wir gewinnen das Rennen nicht im vierten Tor, sondern wir gewinnen das Rennen von der Hälfte runter, oder in die letzten 10 Tore. Aber bis dorthin müssen wir einfach sauber fahren. Kommt dazu, gell? Man kann 100-mal anschauen, das wird sie 10-mal können fahren oder so weiter. Und sie macht einen, sehr wahrscheinlich einen Weitersprung, weil sie hat die engste Linie genommen, ist am schnellsten reingekommen. Und wenn der Sprung fertig ist, ist sie sicher 5, 6 bis 10 Meter weiter gesprungen als alle anderen. Hat im ersten Tor vorne im Linksschwung 3/4 Zehntel Vorsprung. Das wäre absolut möglich gewesen. Und dann hat sie einfach verdammt Pech gehabt. Ich meine, ich habe gesagt, mit dem kleinen Finger noch einhängen bei einer Torstange, das hat nichts mit einem Fehler zu tun. Also das passiert nicht. Es passiert auch sehr oft auch im Riesenslalom, dass sie den Arm nicht mehr vorbringen und so weiter. Da gibt es eine Erklärung. Aber die Hauptfrage für mich, oder was mich am meisten beschäftigt, ist, warum hätte die das Rennen im vierten Tor gewinnen?
Vielleicht ist auch ein bisschen das Selbstvertrauen, das sie hatte bis Gran Montana, nachher mit dem Sturz, mit dem Kreuzband, das kaputt geht. Das Selbstvertrauen ist ein bisschen weg, oder? Und dann passt man ja nicht viel die Brechstangen aus.
Nein, ich glaube nicht. Die hat das Selbstvertrauen wieder ausgepackt. Er hat gesagt, das ist alles weg. Das ist alles vergessen. Mhm. Das sind Fehler gewesen, die mache ich nicht mehr. Ich fahre jetzt anders. Und erstens ist es eine Linie gewesen, wo sehr wahrscheinlich perfekt zum Anschauen ist. Mhm. Aber weil der Gegenhang kommt und der Ski natürlich mehr drehen tut, weil du nur ein bisschen schneller kommst, die Biegung noch drin gehabt, ist sie einfach durch das 5 cm näher gewesen, beim Tor. Mhm. Und dann kommt noch die Drehbewegung im Oberkörper. Und was alles kann man analysieren bis an Bach runter. Mhm. Aber das hat schon verdammt weh da. Richtig, das ist schade gewesen. Mhm. Ja.
So, und jetzt kommen wir zum magischsten Moment von Olympia. Ist im Prinzip die Frage, nehmen wir aus Schweizer Sicht Franjo von Almen oder nehmen wir die Federica Brignone, oder? Wo nach einem mega schweren...
Du musst mir zwei geben.
Ich hatte jetzt zwei gegeben, von Almen Brignone.
Ja, genau, oder? Also ich fange mit dem Franjo.
Ja. Und nein, fang mit der Brignone an, dann haben wir den schönen nachher.
Der Schluss.
Du fährst jetzt mit der Brignone an, ich befehle dir das. Oder kannst du auch mit jemand ganz anderem noch anfangen?
Ich bin von Haus aus relativ nah beim Wasser geboren, oder? Und Emotionen gehen bei mir relativ schnell auch durch. Aber dort hat es mich geschüttelt.
Bei der Brignone?
Ja. Mhm. Also beim Super-G, oder? Mhm. Da hat es mich echt geschüttelt, dass es so etwas fähig ist. Das ist schlicht einfach sensationell. Wenn irgendeiner da, der Regisseur, noch sonst an einem Ort die Hände im Spiel hat, hat er es gut gespielt. Das muss ich sagen. Das ist fantastisch gewesen.
Ich meine, für alle, die es nicht mitbekommen haben, das werden ganz wenige sein, die den Podcast hören, oder? Aber sie glaubt 10 Monate her, italienische Meisterschaften, Frühlingsschnee, Totalschaden im Knie, also der Arzt.
Also wenn man von Verletzungen redet, ja, dann muss man die Verletzung anschauen.
Ja, es ist nicht einfach nur ein isoliertes Kreuzband, oder, sondern wirklich Totalschaden.
Ja. Ja. Ja.
Der Arzt, der sie operiert hat, hat nach der Operation gesagt, es sei nicht nur eine Frage, ob die jemals wieder Skifahren können, sondern ob sie überhaupt wieder richtig laufen
können. Ja.
Und dann holt die 2 Goldmedaillen. Grandios, gleichzeitig wieder die Frage, spricht das für einen Frauenskisport? Also ich glaube nicht, dass es bei den Männern möglich wäre. Mhm. Gino Caviezel beispielsweise, oder? Oh, ganz, ganz eine schwere Verletzung in Bormio erlitten. Ja. Hat jetzt in Schladming sein Comeback gegeben, aber hat irgendwas von 4,5 Sekunden verloren in den Lauf.
Gut, wir reden natürlich schon von einer Figur, die, bevor es passiert ist, bevor der Unfall passiert ist, ja absolute Skifahrerin Nummer 1.
Ja.
B gsi ist neben der Lara gut als Nummer 1 an.
Ich
habe den Super-G erwähnt, oder? Mhm. Das ist die ganz grosse, verrückte Bombe gsi. Dass sie dann den Riesenslalom auch noch gewinnen man sagt ja sehr oft, man ist ja sehr oft auch nur so gut, wie es dir deine Gegner zulassen. Aber sie hat dort eine reife Attacke gelegt, da hat es ja die bekannten Übergänge gegeben, wo alle jetzt direkt reingefahren sind, spät sie sind. Und je länger das Rennen gegangen ist, je weniger haben sie gewusst, wie sie es sollen machen. Also total zunder Opsi. Aber halt eine wahnsinnsreife Leistung. Und dass du nach einer so grossen Verletzungsphase wieder genau die Beweglichkeit hast, die kleinen Sachen wieder stimmen, das ist unglaublich. Ich habe selten so etwas gesehen.
Mhm. Ja. Uff.
Gell, ist das.
Fällt mir schwer zu kontern. Ja, das Lindsay-Won-Comeback, oder?
Ja, wo dann halt einfach nicht aufgegangen ist.
Ja, aber sie hat gleich wieder Rennen gewonnen, oder?
Ja,
aber ich meine, in dieser kurzen Zeit, nach einer Verletzung, so ein Comeback.
Ja, und weisst, kommt ja noch dazu. Wir sind in Italien.
Ja, ja.
Es ist ja unglaublich, was das für ganz Italien bedeutet hat. Es sind also nicht nur die im Norden da oben, im Südtirol und im Aostatal, die jubeln, sondern die bis auf Rom oder bis auf Sizilien, ich weiss Gott was, oder? Ja. Brignone.
Also, wie du in Italien eigentlich seit dem Tomba nie mehr gehabt hast.
Ja, würde ich sagen. Würde ich sagen.
Und ist ja so, das viel zitierte Drehbuch, wenn das ein Hollywood-Regisseur würde auf Papier bringen, was irgendwie im ersten Moment würdest du sagen, ist gerade so ein bisschen kitschig genug, oder?
Genau. Aber der Sport schreibt solche Geschichten und das ist herrlich. Darum ist es schon faszinierend, ja.
So, und jetzt?
Franjo, hä? Du hast mich nach einem Moment gefragt.
Ja.
Es gibt einen Moment, ich muss einmal die Zeit ausschreiben. Der Moment, wo der Franjo über San Pietro kommt. Das ist der grosse Sprung, der 53 Meter Sprung.
Ja.
In einen Steilhang hin, und die es nicht sehen und die sich vorstellen wollen, du kommst mit einem 120er über den Sprung hin. Und der Franjo, du weisst, wenn der Sprung nicht gut ist, dann nachher bist du entweder zu Boden oder verlierst Zeit, weiss Gott. Und der Franjo steht, man kann nicht von Fliegen reden, steht in dieser Luft draussen, jetzt habe ich fast einen Ausbruch gebracht, wo wir hätten müssen streichen. Kalten, weiss Gott was.
Ja. Kalten Arsch ist bei uns, darf das sagen, weisst
du? In der Luft, ja. In einer Position, wo aerodynamisch im Windkanal nicht besser zu machen ist, weil seine Hände sind nicht einmal auf der Seite, sondern sie sind ganz, ganz bewusst hinter seinen Unterschenkel sogar. Also, das Bild würde ich, glaube ich, nie mehr vergessen. Und das ist übrigens, glaube ich, auch der Grund, warum er die Abfahrt gewonnen hat. Weil er hat unten durch die Position, durch die aerodynamische perfekte Position, über den Sprung hinein, unten im Loch, glaube allein auf dem Marco, glaube ich, 5 km/h ist er schneller gewesen, über das Flache, wo er nachher noch 100 Meter weiter gegangen ist. Also das ist für mich der absolut magische Moment gewesen.
Ich habe letzte Woche mit dem Beat Feuz darüber geredet, wo im Franjo seine Sprungweise Anfang Saison ja kritisiert hat, wo gesagt hat, wenn er da nicht über Bücher geht, geht das nicht mehr lang gut, oder? Du bist ja auch ein bisschen skeptisch gewesen aufgrund von ein paar Aktionen, die er geliefert hat. Hast du jetzt das Gefühl, er hat das endgültig im Griff?
Es gibt Sprünge und Sprünge.
Mhm.
Also, ich meine, von den Sprüngen, wo man Franjo muss Angst haben, das sind die, die aus einer Kurve raus passieren. Mhm. Also, wie die Fahrt in Gröden, in den Steilhang innen, in der oberen, da kommst du aus einer Kurve innen und er ist halt einer, der andrückt, bis im letzten Moment, und dann hat er zu wenig Weg.
Mhm.
Der Körper hat dann zu wenig Weg, um das richtig zu absorbieren. Entweder ob er vorspringt oder nur drücken tut, aber er braucht einen gewissen Weg im Oberkörper. Und weil er schon so tief hineinkommt und halt dann einfach voll andrückt, dann müssen die Kräfte irgendeine Sorte hin. Und die Kräfte gehen dann halt in alle Richtungen oder in einer Rotationsbewegung. Das ist das, was so wirklich ab und zu Anfangs Winter sehr gefährlich war. Ob er das korrigiert hat, das glaube ich nicht. Also noch nicht total. Er will das vielleicht auch gar nicht korrigieren, weil er kann ja das. Er ist ja gestanden, er ist ja nie zu Boden. Oder mal
nicht gravierend.
Da haben wir jetzt einen Sprung gehabt, wo es wirklich nur um den Sprung selber gegangen ist. Gerade Anfahrt,
super Vorbereitung.
Super Vorbereitung, ja. Genau technisch das Perfekte gemacht. Einfach, ob er muss auf 53 Meter runterspringen, ist eine andere Frage. Der Didier Küsch wäre vielleicht nur auf 40 Meter gesprungen, weil er vorgesprungen wäre.
Und dann wäre noch in der Hockey drüber.
Ja, ich meine, wenn man zu seiner allerbesten Fahrt.
Ja, muss fallen, oder? 2011.
Ja, muss ich sagen, ja, das hat er gemacht.
Für den Franjo von Almen ändert sich ja jetzt schon die Ausgangslage. Ich meine, obwohl, dass er letztes Jahr ist Weltmeister wurde in Saalbach, ist er immer noch der Jäger von Marco Odermatt gewesen. Bis zu den Olympischen Spielen. Aber jetzt, mit 3 Olympiasiegen, jetzt ist er definitiv oder gejagt. Hast du das Gefühl, dass das seine Lockerheit, dieser jugendlichen Unbeschwertheit, irgendetwas abtut?
Nein.
Ja.
Nein, und ich probiere es zu erklären, warum. Es gibt 2 verschiedene Felder oder 2 verschiedene Ausgangslagen. Ich bin mit dir einig, der Druck, die Erwartungen, die sind jetzt da. Aber du musst unterscheiden zwischen was kommt von aussen, was kommt vom Publikum, was kommt von denen, die dir jeden Tag auf die Schulter klopfen, und wo bist du innerhalb von der Mannschaft? Wer bist du innerhalb von der Mannschaft? Und im Moment, obwohl er mit 3 goldenen Hai ist, glaube ich halt, ist immer noch die grosse Nummer 1 in dieser Mannschaft der Marco Odermatt. Und ich, so wie ich den Franjo einschätze, ist ihm das ganz recht, dass das so ist. Das würde jetzt, würde ich es mal eigentlich sagen, ein Dreivierteljahr noch gehen. Es kommt dann die Weltmeisterschaft.
Mhm.
Und dann fällt es wieder an. Und dann kommt es ein bisschen darauf an, wie bis dann an die Saison gelaufen ist. Das ist ja alles zusammen eine Entwicklung, oder? Es kommen jetzt auch noch ein paar Weltcuprennen, wo halt Bestätigung gleich muss kommen. Ich meine, was heisst, nein, sie muss ja nicht kommen, er hat ja alles bestätigt. Was würdest du, als dreifacher Olympiasieger brauchst du keine Bestätigung mehr. Aber dir selber schon und auch innerhalb von der Mannschaft und so weiter.
Ja, doch, halt also er muss jetzt in meine klassische Abfahrt, hat er noch keine gewonnen. Also weisst, er hat
in Bormio gewonnen.
Hä?
Er hat Bormio gewonnen.
Im Weltcup?
Es ist doch gleich, was für ein Zeichen davor steht. Er hat Bormio gewonnen.
Ja, aber...
Es gibt einen Haufen mehr Klassiker als das.
Es ist nicht das gleiche Bormio wie im Dezember.
Ja, okay.
Oder hast du selber gesagt? Oder
nach, ja, okay.
Oder wo ich den glanzvollsten Abfahrts-Olympiasieg von allen Zeiten ausrufen.
Okay,
hast du mit dem bremst, oder? Und hast gesagt, es ist nicht die gleiche Stelvio wie im Dezember, oder?
Nein, ich weiss schon, was du wolltest sagen. Ja. Er muss Lauberhorn noch gewinnen, er muss Kitzbühel noch gewinnen, er muss Bormio Klassik im Dezember noch gewinnen. Aber es sind immer Weltcuprennen, wo am nächsten Wochenende wieder kannst du etwas anderes machen, am nächsten Wochenende wieder eine Revanche hast und so weiter und so fort. Olympia, hast das einfach nicht.
Ja, ja. Nein, und das ist klar. Ja. Franjo von Almen würde in diesem Leben
er ist ein cooler Hund, aber muss ich ja nicht sagen, dass ihm das nur egal war am Start, was heute passiert.
Nochmal, wo ist ihm das Schnurz egal
gewesen? Ja, nein, es ist ihm sicher nicht Schnurz egal gewesen, was heute passiert am Olympiatag.
Ja,
weil das ist, für jeden ist halt der Druck ein bisschen mehr.
Ja.
Oder bei den einen sogar extrem viel mehr.
Wobei, er hat ja mir gesagt, er hätte am Start oben einen Blickkontakt aufnehmen und ein bisschen spässeln, wie er es im Weltcup auch tut, beispielsweise mit einem Vince Kriechmeier, und da ist vom Kriechmeier nicht mehr zurückgekommen.
Eben.
Du hast ja dann am Start von der Olympia-Abfahrt auch keine Spässli mehr gemacht, oder?
Nein, gut, ich bin... Weiss nicht. Nein, Spässli, ich bin nie ein Spässiger gewesen, ja. Zu wenig Humor dort durch. Also, ich hatte auch zu wenig Witz. Du musst einen Witz haben. Du musst dann also, wenn du etwas sagst mit jemandem, dann musst du etwas dahinter sagen. Das habe ich eigentlich wenig.
Also, am Klammer, sie ist mehr, meinst
du? Nein, das habe ich nicht gemacht. Ja. Aber er hat es natürlich anders gemacht. Ich bin jetzt Nummer 3 gewesen. Und, jetzt Nummer 1 ist schon weg gewesen. Ist der Klammer in das Zelt in den Zettel gekommen, und Müsli still gewesen. Hast die Schnaufe nicht gehört. Ist er gekommen, hat den Händchen abgezogen und hat mir die Hand gegeben und gesagt, ich wünsche dir viel Glück.
Mhm.
Das hat es vorher nie gegeben, das hat es nachher nie gegeben. Es war ein bisschen Doping gewesen, muss ich sagen. Ja, der lag doch mir noch, der andere.
Also für dich ist es so Doping gewesen, oder?
Für mich ist es Doping
gewesen. Ja.
Der andere meint, dass ich da in die Grenze komme. Wenn er mir noch viel Glück wünscht, auch noch dann. Ich zeige dir es jetzt.
Mhm. Immer wieder schön die Geschichten aus dem 76. He? 50 Jahre her jetzt. Hat jetzt ein schönes Jubiläum gefeiert, oder, in Innsbruck?
Mhm. Das können sie. Dürfte ihr feiern, wobei jetzt sind sie nicht stark am Feiern, glaube. Um da noch abschliessend auch noch etwas zu sagen über die Medaillenbilanz.
Nein, ist eigentlich die grosse Enttäuschung, oder, ist das Abschneiden von dieser österreichischen Mannenmannschaft, oder, wo im Speed keine gute Rolle gespielt hat, die Medaille holt in der Teamkombination und am Schluss der Fabio Gstrein, der noch die Silbermedaille holt im
Saal. Aber andererseits, die Hoffnungen von diesen alpinen Mannenmedaillen, das ist sehr, sehr viel Hoffnung und gutes Denken und wohlwollendes Denken dahinter gewesen. So wirklich absolute Top-Favoriten.
Nein.
Haben sie keine am Start gehabt, oder?
Ja, der Kriechmeier im Super-G schon. Ich meine, der Kriechmeier hat im Weltcup stark performt, ja, das Jahr. Ja,
der immer auf die Liste, weil er kann immer wieder aus dem Nichts kann wieder da sein und danach gewinnt er. Das ist möglich, ja.
Ja, und gerade auf so einer Strecke wie auf der Stelvio, ich meine, der bringt ja alles mit, um dort schnell zu sein.
Absolut, ja.
Weißt
du? Richtig.
Oder? Und darum war das für mich schon eine Enttäuschung, dass der nicht mehr gekommen ist. Jetzt haben wir, also ich freue mich jetzt bei diesen Olympischen Spielen noch auf eins ganz besonders, auf das Skicross. Du auch?
Erstens ist es ein spannendes Format, das muss ich sagen, oder?
Mit wenig Geld haben die ein super Format entwickelt.
Absolut, ja. Absolut. Stehen vor allem, und das da müssen Haufen in anderen Sportarten ein Beispiel nehmen. Sie stehen hinter ihrer Sportart. Wenn es etwas verändern geht, machen sie das intern, denn das intern regeln, intern Veränderungen bringen, Vorschläge bringen, reden mit, machen mit, übernehmen die Verantwortung. Und es ist eine geile Sportart, muss ich sagen. Ich hätte das gerne irgendwann probiert. Ist ein bisschen spät jetzt.
Und sie müsste einfach um das Dach von der Alpe reinkommen. Sie ist ja jetzt beim Freestyle angesiedelt und der passt nicht her.
Nein, es sind ja alpine Skirennfahrer. Ja. Es sind ja sind absolute Kurvenkünstler. Mhm. Es sind hervorragende Springer. Mhm. Also die Sätze, die zum Teil tun, oder? Da hat man bei uns schon lange Start-Stopp gesagt, weil die gehen so weit und so hoch. Nein, ist wirklich, ich freue mich auch drauf.
Und das wäre doch kein Problem, die alpine WM-Programm reinzunehmen, weil du hast ja im Nordischen hast ja du auch Alpin und Langlauf und Skispringen zusammen. Die sind ja nie am gleichen Ort. Und trotzdem sind sie unter einem Dach.
Ich habe keine detaillierte Antwort gegeben. Ich bin zwar gestern mit Diego Züger zusammengesessen, hätte das können fragen, wenn ich die Frage schon vorher gewusst hätte.
Ja, du bist ja lange der Vorsteher vom FIS Alpin Komitee.
Ja, genau.
Oder?
Genau. Da sind wir nicht durchgekommen. Wir haben das wollen.
Aber ihr hättet das wollen, oder? Ja, genau. Und warum ist man dort nicht durchgekommen?
Ich weiss es schlussendlich nicht. Da haben halt gewisse Leute Interesse gehabt, das bei sich selber das Gärtchen selber zu pflegen, bei sich. Und dann hast du halt 20, 30 Nationen, die sagen, nein, wenn wir nicht, das ist alles gut, so, wir lassen es so. Mhm. Aber schlussendlich ist das nicht das Wichtigste.
Was ist nicht das Wichtigste?
Wo sie angesiedelt sind.
Wo finde ich schon. Nein, ich meine, die haben doch ganz eine andere Publicity, wenn die im Programm sind von einer Alpine-WM oder von einer Freestyle-WM.
Aha, so gesehen.
So meine ich. So oder?
Ah, okay, oder? Klar. Ja,
die haben
klar.
Doch ganz andere Vermarktungsmöglichkeiten nachher. So meine ich es.
Absolut klar. Ja.
Oder?
Ja. Dann müssen wir die WM Woche verlängern. Würde ja keine Rolle spielen.
Mal zwei Tage musst du es verlängern.
Schon?
Ja. Dann fährst du am einen Tag fährst Qualifikation und am nächsten Tag fährst du drinnen. Ein Finale.
Ja.
Also, da sehe ich jetzt nicht wirklich ein Problem. Und du musst es ja, wenn du es bist.
Jetzt müssen wir uns ja um das Touren auch noch einmal kümmern. Das dürfen wir nicht durchführen.
Das ist eigentlich deine Sportart.
Ja, das wäre jetzt meine Sportart gewesen, ja. Nur mit dem Fell abziehen wäre ich schwach.
Hast du es angeschaut?
Ich habe es angeschaut. Ist angeschaut. Wieder einmal mehr. Die Format entscheidet, ob etwas gut ist. Und das ist absolut ein geiles Format. Ein Format, wo wirklich, es ist spannend, Qualifikation, Halbfinal, Final, sind Hindernisse drin. Du bist schon am Touren, gehst du auch schon Skitouren machen?
Hast du schon gemacht.
Was ist das Schwerste beim Skitouren machen?
Ja, einfach rein, oder der Aufstieg.
Nein, die Spitzkehre. Und irgendwie fehlen mir die Spitze.
Also auf deinem Niveau mag es die Spitzkehre sein, oder auf meinem Niveau ist einfach der Aufstieg als solches.
Ja. Nein, Spass beiseite. Grossartig haben wir ja die Medaille. Kompliment an die Schweiz. Jedes Mal, immer, wenn eine neue Sportart
aufs
Parkett kommt, sind wir Schweizer gescheit genug und tun dort etwas investieren und sagen, so einfach wie höher ist es vielleicht nie mehr, die Sportart zu gewinnen. Und das haben wir jetzt ein paar.
1998, oder? Wo Görling ist olympisch gewesen. Das Team von Patrick Hüllimann, oder? In Sydney 2000, Brigid McMahon. Die erste Triathlon-Olympiasiegerin. Und jetzt, im Skiberg steigen. Im Snowboard, oder? Sind wir dann jetzt noch an. John Simmen, oder? Ist der erste Halfpipe-Olympiasieger gewesen. Was Skigross? Snowboard?
Snowboard. Ja gut, aber
Ski. Halfpipe.
Aber Ski auch in Vancouver, haben wir ja Goldmedaille geholt, oder?
Im Skigross meinst du nicht, ja. Ja.
Nein, immer so in diesen jungen Sportarten sind wir dabei. Also wir müssen neue Sportarten entdecken. Oder?
Ja. Was schwebt dir noch vor? Du als Basketball. Das.
Du lachst, gell? Du wirst sehen, in 2-3 Jahren ist Basketball olympisch. Winter.
Aha.
Ja, anscheinend sind die dran am Überleben.
Also auf den Schlittschuh, oder was?
Nein.
Schneebasketball, oder?
Anscheinend, auch wirtschaftlich gesehen, braucht der Wintersport, also die Winterolympischen Spiele, brauchen mehr Events. Obwohl wir ja, das ist nur kurz, das ist noch, ich habe das nachgeschaut, in Sapporo ist ja logisch, dass mich das interessiert. Mhm. Wie viele Invents, wie viele Medaillen hat es in Sapporo? Weißt du das? Ungefähr, schätzt.
Ja, also, ich meine, du
nicht
hast...
Geh nicht zu hoch.
Nein. Also,
schätze, wir haben nicht so
Moment, wir haben zwei Bob gehabt.
Nicht, wie viel wir gemacht haben.
Nein, ich bin am Medaillensatz zählen, oder? Alpin haben wir gehabt, Abfahrt, Riesenslalom, Slalom. Kombination war so halb olympisch gewesen, oder? Also eigentlich haben wir drei Alpin gehabt, oder?
Ich frage dich danach,
also wie viel das jetzt gehabt. Ich sage, 25 Medaillensätze.
Nein, da bist du jetzt schwach. Also 35.
35.
35 Medaillensätze. Okay. Wie viel hat es jetzt? Alpin, Abfahrtsland.
Ja.
Okay, 116.
Ja. Ja, ich hätte jetzt gesagt, etwa 86, oder?
Ja, 116 Medaillensätze.
Ja.
Und
dann sagen wir immer, oder? Wir wollen die kleinere Olympiaspiel machen. Genau. Der grösste Blödsinn, ja, oder?
Genau.
Wie soll das möglich sein? Aber eben. Schneefußball müsste in diesem Fall auch olympisch werden bald. Das ist ja die Schweiz Alpine Arosa. Da kannst du nochmal mit dem Andi Egli kommen.
Nein, ich glaube, Fußball hat ihren Platz. Die haben ja schon Mühe, im Sommer dabei zu sein.
Bei Olympia.
Ja. Weil sie nicht mit dem Herz dabei sind.
Ja. Gut. Wie viele Medaillen machen wir noch bis am Sonntag?
Zwei.
Wo?
Ja, im Cross.
Mhm.
Und zwar Männer und Frauen. Das sind die zwei Medaillen.
Gut. Die letzte Wette habe ich übrigens gewonnen, oder? Wo wir die Alpine-Medaille tippet. Stell dir an, du hast irgendwie gesagt.
Ist ein bisschen näher gewesen, oder?
Mann, von fünf hast du fünf Medaillen. Ja.
Ja, das ist ja frech.
Erbärmlich. Erbärmlich, oder? Aber wir verzeihen es ihm, weil er ist einer der besten Talkgäste, den ich mir vorstellen kann. Wir kommen wieder, sehr wahrscheinlich nach Garmisch. Hoffen, ihr gebt es euch dann wieder. Bis dann, gute Zeit, ade miteinander.